Heute spreche ich mit Ute Flockenhaus. Wer als Lektorin mehr als 1000 Buchveröffentlichungen begleitet und mit internationalen und nationalen Bestsellern wie Stephen Covey, Lothar Seiwert, Vera Birkenbiel, Bodo Schäfer oder Tim Ferriss zusammengearbeitet hat, der weiß, was ein Buch und einen Autor erfolgreich machen. Über 20 Jahre lang baut Ute den Gabal Verlag auf, einer der renommiertesten Verlage für persönliche und berufliche Weiterentwicklung mit Sitz in Offenbach. Im Jahr 2015 spürt sie, dass es Zeit für etwas Neues wird. Mit 55 Jahren macht sie sich selbstständig und gibt heute ihr Wissen als Buchexpertin in Coachings und Workshops für Autoren weiter. Warum nicht jeder von uns ein Buch schreiben kann, wie wir mit Schreibblockaden umgehen können, worauf es beim Schritt in die Selbstständigkeit ankommt und was eine Stewardess mit einer Lektorin gemeinsam hat, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacherin Ute Flockenhaus. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Wenn du unzufrieden bist, wenn du nicht mehr glücklich bist in deinem Job, dann musst du was ändern. Ja, und man kann was ändern. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Und das hat sich für mich immer wieder bewahrheitet. Wenn sich das für mich goldrichtig anfühlt, und dieses Gefühl habe ich dann in solchen Momenten, dass es genau das Richtige, genau die richtige Entscheidung ist, dann mache ich das auch so. Und dann ist es mir egal, was jemand sagt.
Ute, danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Ich freue mich sehr und würde gerne einsteigen mit der folgenden Frage. Und zwar interessiert mich, wie du dich jemandem vorstellst, wenn er dich fragt, was du beruflich machst.
Ja, hallo Aaron erstmal. Freue mich auch. Vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gibst. Wenn mich jemand fragt, wer ich bin, was ich beruflich tue, sage ich, dass ich Literaturagentin und Autorencoach bin, seit 2 Jahren.
Was steht denn auf deiner Visitenkarte?
Das Gleiche.
Okay, wenn jetzt jemand sich mit dir auseinandersetzt und sich dein Online-Auftritt anschaut, dann fällt vor allem der Claim Making People the Best They Can auf, was ja so dein Claim ist. Was bedeutet das für dich? Mhm.
Aus den Menschen das Beste herauszuholen. Es steht auch auf meiner Homepage, glaube ich, so dieser Spruch, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das hat den Sinn, also zum einen wissen Autoren manchmal nicht, wo ihre Stärken liegen, was sie können, was sie nicht können. Wenn man etwas Distanz dazu hat, so ob als Lektorin oder also im Verlag oder jetzt in Form meines Jobs als Autorencoach, hat man so ein bisschen Distanz und sieht man das besser. Und ich glaube, dass ich auch ein bisschen ein Gespür dafür habe, wo jeweils die Stärken von den Leuten liegen. Und das versuche ich rauszukitzeln. Das ist das eine. Und der andere Gedanke dabei ist, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt auch wirklich, den Autoren und Autorinnen zu vermitteln, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Tu nicht mehr als das, was du auch wirklich kannst. Natürlich hat man auch seine Grenzen. Man kann sein Bestes geben, aber mehr muss man auch nicht. Das würde bedeuten Überforderung, das würde Stress bedeuten, das wäre nicht mehr authentisch. Also heißt es auch, den Autoren und Autorinnen zu vermitteln, es reicht dann auch bis hierhin. So, das sind die beiden Aspekte, die ich in diesem Claim gespiegelt sehe. Und der hat sich, ich hatte den immer im Kopf, schon als ich bei Gabal als Programmleiterin gearbeitet habe, fand ich den irgendwie ganz gut. Und ich glaube, mir haben Leute das auch gesagt, dass ich das ganz gut kann, dass ich also aus Autoren das Beste herauskitzeln kann.
Ja, auf das Herauskitzeln möchte ich sehr gerne später nochmal eingehen. Vielleicht wagen wir den Schritt zurück. Du hast es gerade selbst erwähnt, du warst vor deiner jetzigen Tätigkeit Programmleiterin im Gabal Verlag. Welcher der Autoren, mit denen du in der Zeit beim Gabal Verlag gearbeitet hast, ist dir dann in besonderer Erinnerung geblieben?
Das ist eine schwierige Frage, ist auch ein bisschen eine gemeine Frage, weil man als Programmmensch und als Lektorin muss man natürlich allen Autoren eigentlich die gleiche Aufmerksamkeit zukommen lassen. Trotzdem ist es unterm Strich und auch in der Rückschau ist es natürlich so, dass es Autoren gab, die einen mehr beeindruckt haben als andere. Manche haben auch kleinere Werke geschrieben oder sehr spezielle Themen besetzt, die einen dann nicht so interessiert haben, persönlich. Für mich war ein ganz wichtiger Autor Stephen Covey, von dem oder durch dessen Bücher ich ganz viel gelernt habe. Ich habe gar nicht mit ihm selber direkt zusammengearbeitet, weil Stephen Covey ist Amerikaner. Das heißt, wir bei Gabal hatten seine Lizenzbücher und dann hat man mit einer wahnsinnig netten Agentin zu tun, also nicht unbedingt direkt mit ihm. Und der hat auch ein ganz gutes Team um sich herum, dass er war damals auch schon ein bisschen älter, so dass er relativ viel delegiert hat. Aber durch seine Bücher habe ich unheimlich viel gelernt und habe die auch selber bearbeitet, also habe mir das auch als Programmleiterin nicht nehmen lassen, wo man ja viele Projekte auch an Lektoren delegiert, die Bücher von Covey selber zu machen. Das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und habe ich, also von Seven Habits, von den sieben Wegen zur Effektivität, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ja, also so Punkte wie das Ende am Anfang im Sinn haben, ja, also weit denken und sich überlegen, was tust du denn da und kommt da am Ende auch wirklich was Gutes daraus oder die Säge schärfen oder ja, also solche Win-Win, ja, synergetisches Denken, was kommt für beide Partner zum Beispiel in der Verhandlung, was kommt für beide Gutes dabei heraus, solche Sachen. Und das habe ich, seit ich das Buch gelesen habe und bearbeitet habe, habe ich das beherzigt. Und das Lustige ist, wenn man irgendwo, also wenn man neue Leute kennenlernt und sagt, ja, ich finde irgendwie Stephen Covey ganz gut und ja, das habe ich auch gelesen und das finde ich irgendwie auch toll. Und man arbeitet dann weiter, man hat eine gemeinsame Wertebasis. Mhm. Ja, solche Leute werden dich nie übers Ohr hauen. Die werden immer Win-Win im Kopf haben. Die werden auf Synergien achten. Die sind ja verlässlich, sind gute Partner, um mit denen zu arbeiten. Das ist mir in meiner Berufslaufbahn ganz häufig so gegangen, dass ich gedacht habe, okay, da haben wir etwas Tolles Gemeinsames, ja, wenn wir beide Covey gelesen haben und gut finden.
Der englische Titel ist The Seven Habits of the Highly Effective People, oder?
Genau der.
Auf Deutsch, wie lautet der deutsche Titel?
Die sieben Wege zur Effektivität.
Ah, okay, alles klar. Mhm. Wenn du jetzt Stephen Covey hervorhebst, du hast ja auch noch mit zahlreichen anderen, auch sehr bekannten Autoren gearbeitet. Ich denke da an Lothar Seiwert, Vera Birkenbiel und oder Tim Ferriss. Was haben denn diese außergewöhnlich erfolgreichen Autoren alle gemeinsam?
Ja, die sind, also A, sind sie alle wirklich durch Bücher bekannt geworden. Das ist ja eine ganz interessante Feststellung. Ja, also wenn Birkenbiel, Seiwert oder Ferriss keine Bücher geschrieben haben, hätten, wären sie nicht so bekannt geworden. Also die Bekanntheit beruht wirklich auf ihren vielen Büchern. Was sie noch vielleicht gemeinsam haben, ist, dass sie alle leidenschaftliche Autoren sind und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Birkenbiel zum Beispiel ist der absolute Inhaltsfreak gewesen. Mit der musste man so, also als Lektor musste man arg kämpfen, wenn man irgendwie ein Wort nur ändern wollte. Ja, weil Vera Birkenbiel wusste genau, was sie sagte. Alles war auf, hat sie selber erforscht und erfunden und alles ist auf ihrem Mist gewachsen. Und sie hat sich alles sehr gut überlegt und war auch, was Sprache angeht, sehr präzise. Also so ein Content, ja, so eine Content-fanate Frau eigentlich. Bei Seiwert, Lothar Seiwert, den ich eben auch schon, ja, ewig, ewig lange kenne, würde ich gar nicht mal so sagen, dass es der Content ist, aber der Lothar, der kann Bücher verkaufen. Ja, also der kümmert sich unheimlich um die eigene Buchvermarktung und hat auch mal so einen schönen Spruch gesagt, wer sich um den Erfolg seiner Bücher nicht selber kümmert, hat ihn nicht verdient. Mhm. Und das kann er. Und das macht er auch. Und darauf fußt auch ein Großteil seines Erfolges. Er hat mehrere Bestseller geschrieben, hat sehr viele Bücher geschrieben auch. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele, aber wirklich sehr viele. Es gab Zeiten, wo er in einem Jahr ein Buch geschrieben hat, manchmal vielleicht sogar zwei, wenn es kleinere waren. Also ein Buchkenner, auch Verlagskenner, hat in mehreren Verlagen publiziert und Vermarkter vor dem Herrn. Wenn man wissen will, wie man erfolgreich ein Buch vermarktet, kann man ihm gut zuschauen und ganz viel von ihm lernen. Bei Tim Ferriss hattest du noch angesprochen. Bei Tim Ferriss habe ich ein Wahnsinnsbuch gemacht, dieses Kochbuch. Mhm. Seven Hours, wie heißt das im Englischen? Cook? Nee, Chief?
Ja, der Vier-Stunden-Koch, genau. Oder? The Four-Hour-Cook oder Chief oder sowas.
Ja, 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 genau. Genau. Im Englischen heißt es Chief. Was auch ein völlig irres Buch ist, von dem man auch ganz viel lernen kann. Zum Beispiel kann man von diesem Buch lernen, wie man lernen kann. Ja. Mhm. Ferriss ist ja so ein Lernjunkie. Ja. Egal, was es ist, ja, der bringt sich irgendwie alles Mögliche selber bei und weiß einfach, wie man das macht. Nämlich nicht, indem man Perfektionist ist und ganz viele Stunden, so, das gibt es ja irgendwie diesen Mythos, dass man so und so 4 Stunden an etwas arbeiten muss, damit man es gut kann. Und er findet Abkürzungen, ja, also er findet so Hacks, Learning Hacks sozusagen.
Der Gabel Verlag ist ja der Verlag für persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mhm. Ganz, ganz blöd gedacht, wenn man jetzt dort arbeitet und ausschließlich mit Menschen und mit Experten zu tun hat, die dafür bekannt sind, für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung, wird man dann nicht zwangsläufig auch selbst zum Experten für persönliche und berufliche Weiterentwicklung?
Man lernt eine ganze Menge, ja. Das glaube ich schon. Also ich habe durch die vielen spannenden Bücher, die ich machen durfte, habe ich, glaube ich, schon eine Menge gelernt. Allerdings ist es so, dass wenn du ein Produkt, also Buch als Produkt machst und auch wenn du ein Buch lektorierst, natürlich setzt du dich sehr mit dem Inhalt auseinander. Und manchmal habe ich mir auch den Spaß gemacht und zum Beispiel Übungen ausprobiert oder das Ganze dann auch mal in Praxis angewendet. Aber letztlich kannst du das natürlich, also ich habe in der Zeit bei Gabel habe ich 1000 Bücher auf den Markt gebracht oder vielleicht auch noch die Zeit davor, ich war davor noch in anderen Verlagen. Also in meiner Laufbahn als Programmleiterin habe ich 1000 Bücher auf den Markt gebracht. So, jetzt kannst du aber diese 1000 Inhalte ja nicht alle in Praxis ausprobieren. Ja. Und du kannst sie auch nicht leben. Ja, manchmal widersprechen sich auch Inhalte vielleicht. Aber trotzdem unterm Strich glaube ich schon, dass ich sehr viel mitgenommen habe. Ja. Mhm. Ob ich jetzt Experte bin, weiß ich nicht. Ich glaube, Experte wird man dadurch nicht. Ja, dazu gehört noch ein bisschen mehr, vielleicht auch, dass man es noch präziser anwendet und umsetzt, selber auch vermittelt. Das ist ja auch immer eine ganz gute Art, um ein Experte zu werden. Das habe ich natürlich nicht. Ja, also wenn ich jetzt an Lothar Seiwert denke, Zeitmanagement oder Vera Birkenbiel, gehirngerechtes Arbeiten, das habe ich ja nicht anderen beigebracht, sondern ich habe das halt rezeptiv gelesen. Mhm. Und dann gutiert irgendwie auch, aber nicht alles umgesetzt, was man da gelesen hat, das geht gar nicht.
Wie ist es denn eigentlich damals dazu gekommen, dass du für den Gabel Verlag gearbeitet hast? Wenn ich das sehe, ist das ja 1992 gewesen und bis 2016 warst du ja im Verlag, das ist eine stolze Zeit. Wie ist das gekommen damals? Mhm.
Wie ist das gekommen? Ich habe damals in Bremen gearbeitet, in einem Verlag. Ich war in Berlin und mein Mann ist nach Bremen gegangen. Wir konnten uns das ein bisschen aussuchen. Der war im Außendienst. Wir konnten uns aussuchen. Wir wollten gerne nach Norddeutschland. Dann haben wir Bremen genommen. Ich habe gesagt, mir ist das eigentlich egal. Ich habe jetzt schon gearbeitet als Lektorin ein paar Jahre nach meinem Studium. Ich finde immer einen Job. Und also wurde es Bremen. Mir war aber nicht klar, dass ich zwar in allen anderen Städten hätte super arbeiten können, weil es überall Verlage gibt, aber in Bremen just gab es eben kaum Verlage. So, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, habe da bei dem größten Verlag, den es vor Ort gab, angeheuert und dort gearbeitet und da auch ein kleines Buchprogramm auf die Beine gestellt. Die haben eher so Audiosachen, die haben so Sprachprogramme gemacht, also eher im Audiobereich, hatten keine Buchkompetenz. Ich habe also ein kleines Programm da auf die Beine gestellt und dann haben wir 1991 im Winter haben wir Gabal gekauft. Gabal war eine kleine Reihe von Broschüren. Ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hatte, Unternehmenspraxis und Wissenschaft sozusagen miteinander zu verbinden und zu koppeln und für einen Austausch zu sorgen. So diese kleine Schriftenreihe, das waren so kleine gelbe Heftchen, total süß, die haben wir also gekauft 1991. Und da waren aber Namen bei, wie eben Vera Birkenbiel, wie Lothar Seibert, wie Josef Seifert, also viele klingende Namen, die auch damals schon relativ bekannt waren. Und dann hatten wir ein paar Jahre später, war ein neuer Geschäftsführer, so ein Interimsgeschäftsführer in diesem Verlag, der buchaffin war, das heißt, der sich auch im Verlagswesen auskannte, im Buchverlagswesen. Und der hat zu mir gesagt, Mensch, wollen wir daraus nicht einen richtigen Verlag machen? Und das haben wir dann gemacht. Das haben wir 1994 hatten wir das erste Programm, erste Gabel-Buchprogramm, das auch für den Buchhandel gedacht war, stehen. Wir haben Cover gemacht und so weiter. Und da, also aus diesen kleinen gelben Heftchen wirkliche Bücher auch produziert und sind damit in den Buchhandel gegangen. Und dann wurde Gabal 1995 von Bremen nach Offenbach verkauft und ich wurde sozusagen als lebendes Inventar mitgenommen.
Was hast du studiert damals?
Ich habe in Göttingen studiert, Philosophie, Politik und Germanistik.
Und gab es für dich berufliche Alternativen zum Verlagswesen?
Nee.
Weil?
Nee, irgendwann war ich klar, ich wollte Lektorin werden. Wann war ich fertig? 87 war ich fertig mit meinem Studium und mir war klar, ich wollte Lektorin werden. Die haben mich irgendwie alle für bekloppt erklärt, weil die Stellen waren damals für Lektoren, sind sie heute auch noch, sind ziemlich rar. Mhm. Aber das hat mich jetzt nicht so interessiert und ich hatte auch, ist auch eine lustige Geschichte, aber wenn ich jetzt all diese Geschichten erzähle, ich bin ja schon so uralt, ja, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ja, hat mich nicht tangiert und ich habe dann auch gleich nach dem Studium eine Stelle als Lektorin bekommen in Berlin bei einem Verleger. Und von diesem Verleger haben wir dann auch später in Bremen das Programm übernommen. Der hat die Verlage dann dicht gemacht und wir haben das Programm übernommen.
Okay, wie kam das, also dass du gesagt hast, ich möchte Lektorin werden, wie ist das entstanden?
Ich bin eine Leseratte, war ich schon immer, schon als junges Mädchen. Also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, mit 12, 13 Camus und Sartre verschlungen und Goethes Faust gelesen und also Zeug. Also ich habe immer gern gelesen und ich wusste irgendwann, also es gab während des Studiums gab es so andere Ideen noch, Dramaturgin am Theater war auch mal so eine Idee. Aber letztlich wusste ich dann, ich wollte mit Büchern arbeiten. Also ich wollte irgendwas mit Büchern machen und das will ich auch heute noch.
Okay, was hat denn für dich den Reiz ausgemacht, dass du gesagt hast, Lektorin, das ist mein Pfad?
Ich bin sprachverliebt und ich bin contentverliebt. Das heißt, ich bin ein neugieriger Mensch. Alles was, also neuer Content ist für mich, wenn er gut ist, finde ich das total klasse. Also ich beschäftige mich gerne in meinem Kopf, setze mich also gerne mit irgendwelchen Fragen in meinem Kopf auseinander. Also ich habe ja hier zu Hause gearbeitet, das heißt, ich brauche kein Team von 30 Leuten um mich herum, sondern arbeite gerne im Stillen, wobei ich das nicht so empfinde, dass es still ist, sondern es kann auch sehr laut werden dann in der mentalen Auseinandersetzung mit dem Stoff, Und das ist das, was mir Spaß macht, was ich liebe. Also die Auseinandersetzung mit Inhalten.
Was steht denn in dem Stellenprofil einer Programmleiterin oder einer Lektorin überhaupt drin?
Was steht da drin? Also Akquise, neue Themen entdecken, also ja, marktgerechte Themen entdecken, Autorenbetreuung, Projektmanagement ist ein ganz wichtiger Part. Jedes Buch ist sozusagen ein Projekt mit vielfältigen Produktionsschritten drin. Das muss man beherrschen, eine Sprachaffinität auf jeden Fall. Also Umgang mit Sprache, schreiben können. Jedenfalls, also man muss keine Romane schreiben können, aber man muss eine Affinität zum Schreiben haben, weil man relativ viele Marketingtexte dann doch schreibt. Ja, das ist so das Wichtigste, würde ich mal sagen.
Was konntest du oder kannst du heute noch am besten von den Dingen, die du gerade aufgezählt hast?
Dadurch, dass ich neugierig bin, dass ich allem Neuen gegenüber also sehr aufgeschlossen bin, sehe ich, glaube ich, neue Entwicklungen am Markt ganz gut. Saugt das auf. Man hat auch mal gesagt, irgendwie, ja, die hat ein Näschen so für neue Sachen. Gut, manchmal hat man, ehrlich gesagt, also manchmal hat man das Näschen, manchmal ist man auch zu früh oder manchmal ist man auch zu spät. Also das ist, würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Aber mich interessiert also das Neue, das glaube ich, kann ich ganz gut. Und ich glaube, ich kann auch ganz gut mit Autoren umgehen, die ja sehr unterschiedlich sein können. Das macht mir aber nichts. Also so, wenn man die Spannbreite, die wir vorhin hatten, ja, so dieser sehr effektive, junge, dynamische Tim Ferriss über Lothar Seiwert, ein Herzensmensch, den ich unheimlich gerne mag, Vera Birkenbiel, eine sehr schwierige Autorin. Ja, eine sehr schwierige Autorin. Auch aber natürlich total herzlich, aber für Lektoren extrem anstrengend. Extrem anstrengend. Also, aber das kann ich, glaube ich, ganz gut handeln.
Dann hast du quasi deine Neugier zum Beruf gemacht, wenn ich das so formulieren darf.
Ja, Neugier ist wichtig.
Stichwort Näschen für Neues. Du warst dann ja quasi seit Mitte der 90er dann für den Gabal Verlag tätig und hast ja quasi an vorderster Front den Aufstieg des Internets miterlebt. Und das in einer Branche, die ja hier und da sich heute noch schwer tut mit der Digitalisierung. Wie war das denn damals? Mhm. Also in dem Fall wahrscheinlich eher so um die Jahrtausendwende. Wie hast du das wahrgenommen, diese Veränderung oder diese Bewegung ins kommerzielle Zeitalter des Internets?
Ja, das war nicht einfach, war schwierig. Ja, ich fand das Internet, also auch was Neues, ja, ich fand das super spannend. Bin in alle möglichen Sachen sofort reingegangen, musste alle Sachen ausprobieren, fand das hochinteressant. Und war natürlich, also zu meinen Aufgaben damals als Programmleiterin gehörte natürlich auch ein bisschen strategische Arbeit. Ja, es gibt bei Gabal den Verleger André Jünger, es gibt eine Geschäftsführerin Ursula Rosengart und ja, dann gab es mich als Programmleiterin, wir waren so ein strategisches Dreiergespann. Mhm. Also ging es auch immer darum, den Verlag strategisch richtig aufzustellen. Und um die Jahrtausendwende rum ging es natürlich auch ums Internet. Und ich habe sehr dafür gekämpft, dass wir möglichst rasch eine Webseite bekommen, dass wir irgendetwas mit dem Internet machen. Und das war ein bisschen schwierig, das sofort durchzusetzen. Ich war vielleicht auch, weiß ich nicht, zu forsch, ja, und zu heißblütig, und man wollte im Verlag erstmal abwarten, aber ich wollte das nicht und dann bin ich gegangen und habe den Verlag gewechselt und war in 10 Monate bei einem Internet-Startup. Der Geschäftsführer dieses Startups, der hat mich angerufen und hat mir eine Position angeboten in seinem Startup und die war natürlich total internetaffin. Habe ich gesagt, jawohl, mache ich sofort. Und also außerdem war es eine spannende Geschichte damals, diese ganzen Startups, also der ist auch irgendwann dann wieder kaputt gegangen, ja, aber es war trotzdem eine total spannende Zeit, weil er einen Pool von spannenden Leuten auch zusammengeholt hatte, zu denen ich zum Teil auch heute noch Kontakt habe. Wir arbeiten auch zusammen noch. Das hat sich irgendwie ganz schön entwickelt. Also bin ich weg von Gabal was Gabriel damals nicht so toll fand. Aber da ich dann nach 10 Monaten merkte in diesem Startup, nee, das wird so nicht funktionieren, wie die das anstellen, war ich ein bisschen, also bin ich dann auch bereitwillig wieder zu Gabriel zurückgekommen. Und man hat mir damals, und insofern war der Weggang irgendwie dann doch vielleicht gar nicht so schlecht, man hat mich damals ein bisschen auch gelockt. Und zwar damit, dass ich die Website des Gabriel Verlags aufbauen und konzipieren durfte und eine Buchreihe mit einem Internet-Workshop, sowas gab es damals nicht, neu konzipieren durfte. Total happy, hat gesagt, jawohl, mache ich sofort, das ist ja das, was ich wollte, und bin dann auch wieder zurückgegangen.
Das ist ja auf der einen Seite sehr mutig, ne? den Schritt ins Startup zu wagen, und auf der anderen Seite wiederum sehr demütig, dann die Größe zu haben, zu sagen, ja okay, ich komme wieder zurück. War das für dich alternativlos, oder hast du deine Fühler noch nach anderen Dingen ausgestreckt?
Nee, das war alles in Ordnung damals so. Also sowohl das Weggehen war in Ordnung für mich, ja, als auch das Wiederkommen war auch in Ordnung.
Mhm. Du bist jetzt ja hier die Buchexpertin, von daher kannst du diese Frage am besten beantworten. Kann jeder Mensch ein Buch schreiben?
Nee. Das kann nicht jeder schreiben.
Woran liegt das?
Also gut, man sagt, in meinen Workshops auch, sage ich, okay, ja, schreiben ist Übungssache, jawohl. Aber es ist auch Übungssache. Also ich kann mich wirklich natürlich verbessern. Je mehr ich schreibe, desto besser kann ich das auch. Aber so eine gewisse Grundkompetenz, eine Affinität zum Schreiben, Spaß an Sprache, auch am Sprachspiel, an dem Umgang mit Wörtern und Worten, die brauche ich irgendwie schon. Und es gibt Menschen, die haben das nicht, die haben halt andere Kompetenzen, ja, also weiß ich nicht, irgendwelche Mathematiker, vielleicht Naturwissenschaftler oder, ja, wenn du dir Juristendeutsch anguckst, ja, die können irgendwie andere Sachen, aber Sprache können sie irgendwie, glaube ich, nicht so, wenn man sich juristische Texte angucken.
Wie würdest du das prozentual verteilen? Also wie viel Prozent Talent und wie viel Prozent Training sind erforderlich?
Also um gute Qualität zu schreiben, brauche ich schon ziemlich viel Talent. Das ist nicht immer nötig. Also wenn ich ein Sachbuch schreibe, wo es, ich sag mal, Führungsmethoden, Team, Rhetorik, wo es wirklich um Tipps geht, um Ratschläge, da muss ich ja nicht ausgefeiltes sprachliches Feingefühl haben. Da kann ich auch mit einem sachlichen Text ziemlich weit kommen. Also gibt es auch Beispiele, wo die Bücher inhaltlich wirklich total gut sind, sprachlich sind sie, ja, ich sag mal, sind okay, ja, aber ein bisschen leidenschaftslos. Also da fehlt so das Salz in der Suppe ein bisschen. Die können trotzdem funktionieren. Aber um wirklich schön zu schreiben und so, dass man auch wirklich ganz viel Spaß auch beim Lesen hat, dafür braucht man, würde ich sagen, 70% Talent.
Mhm. Wie kam es denn dann, dass du dich 2016 selbstständig gemacht hast?
Wie kam es? Also das war Ende 2015 habe ich mir das überlegt. Ich hatte auch ein bisschen Kündigungszeit und so weiter. Also leider dann über Weihnachten hinweg musste ich meine Kündigung rausschicken. Das war ein bisschen blöd. Wir haben bei Gabriel, ich sagte ja schon, dass wir auch strategisch irgendwie immer gearbeitet haben. Und wir haben 2014, 2015 bei Gabriel viel strategisch und neu justiert, neu aufgestellt und richtig gute Sachen gemacht. Die waren aber auch meiner Ansicht nach überfällig. Also ich hatte da irgendwie auch länger für gekämpft. Und trotzdem kam ich an einen Punkt, wo ich gesagt habe, oder wo für mich feststand, also love it, change it or leave it. Love it habe ich gemacht, Gabriel war mein Baby, ja, ich habe diesen Verlag also mit auf die Füße gestellt. Change hatten wir irgendwie auch die ganzen Jahre hindurch gemacht, und ich hatte so das Gefühl, dass ich so ein bisschen auf der Stelle trete und ja, dann war irgendwie der Entschluss da.
Ich finde das unheimlich spannend, weil ich glaube, so geht es vielen Menschen. Ja? Sie kommen so an den Punkt, wo sie merken, okay, Love It ist vorbei, Change It habe ich probiert und ich weiß, dass jetzt nur noch Leave It übrig bleibt, aber sie ändern dann trotzdem nichts. Warum ist dir das leicht gefallen?
Es gab als Reaktion, also ich kenne ja viel, also wenn man so lange in der Branche ist, klar, kennt man natürlich viele, viele Autoren, mit denen ich auch intensiv zusammengearbeitet habe und so weiter, die mich dann angerufen haben. Als wir das erfahren haben, es gab da so ein Rundschreiben an alle Autoren und die dann zum Teil zu mir gesagt haben oder auch Kollegen, ey, das ist aber mutig. Und ich habe damals immer gesagt, wisst ihr was, mutig hätte ich es gefunden, ja, fast fahrlässig, hätte ich es gefunden, wenn ich da geblieben wäre. Ja, weil wenn du unzufrieden bist, wenn du nicht mehr glücklich bist in deinem Job, dann musst du was ändern. Ja, und man kann was ändern. Und die Freiheit, die du als Angestellte hast, eigentlich die einzige Freiheit, die du hast, im Unterschied zu einem Geschäftsführer oder zu einem Unternehmer, der auch wirklich noch auf einem anderen Level entscheiden kann. Ja, ich war ja trotzdem irgendwie angestellt. Ich hatte zwar wahnsinnig viele Freiheiten, eigentlich einen Traumjob, haben mir auch immer die Leute gesagt, habe ich auch so empfunden bei Gerwall. Aber trotzdem nicht die letzte Entscheidungsgewalt. Ja, aber die Entscheidungsgewalt, die man als Angestellter hat, ist zu kündigen. Um was anderes zu machen. Und die Freiheit muss man nutzen.
Wie, wenn ich fragen darf, wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt?
Ach, das ist die Frage nach dem Alter, wo ich doch immer rechnen muss.
Deswegen frage ich ja.
Also, damit du es nicht verlernst. Also wir können ja sagen, es ist ungefähr 2 Jahre her. Rechnen, 55. 55 war ich, glaube ich.
Also da schließe ich mich der Reaktion der Autoren an. Das ist mein erstes Empfinden ist auch, wow, das ist mutig. Mit 55 zu sagen, ich mache was ganz anderes und dann noch, ich mache mich selbstständig. Also gab es denn da irgendwie, hast du daran gezweifelt? Gab es irgendwie finanzielle Sorgen, die dich umtrieben haben? Oder hast du vor irgendetwas Angst gehabt in dieser Phase?
Nee, hatte ich in der Tat nicht. Das klingt jetzt ein bisschen sehr romantisch, aber du hast etwas Wichtiges angesprochen und das galt auch für mich. Ich hatte keinen finanziellen Druck. Das ist wichtig. Wenn man sich selbstständig macht, sollte man es nicht so tun, dass man sich gleich einen wahnsinnigen finanziellen Druck aufbaut. Ich glaube, das tut einer Selbstständigkeit nicht gut. Also diesen Druck hatte ich nicht. Ja, ich bin ja verheiratet, habe einen gut verdienenden Mann und ich bin zwar jemand, der ja auch immer ja, also das den Anspruch hat, ich kann für mich selber sorgen und so weiter und also da auch so ein ja so ein Emanzipationsding irgendwie am Laufen habe und dass ich sage, nee, ich brauche irgendwie weder meine Eltern noch irgendwie meinen Ehemann, damit ich irgendwie auch finanziell zurechtkomme. Aber als Sicherheits Tuch sozusagen hat er natürlich trotzdem fungiert. Also ich musste in finanzieller Hinsicht überhaupt keine Bange haben.
Wie sieht denn, abgesehen von einem sicheren finanziellen Polster, dein Erfolgsrezept für einen nachhaltigen Schritt in die Selbstständigkeit noch aus?
Also ich glaube, dass so ist es mir jedenfalls gegangen. Also ich habe solche Schritte häufiger mal getan. Ich habe vorhin erzählt, dass ich auch von Berlin in die wunderbare Verlagsstadt in Anführungszeichen Bremen gegangen bin, ohne irgendwie einen Job zu haben. Man braucht, glaube ich, ein gesundes Selbstvertrauen. Und man muss, um dieses Selbstvertrauen aufbauen zu können, muss man auch ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, ja, wenn ich irgendwie was anfange, wenn ich mich irgendwo ins kalte Wasser plumpsen lasse, dann kann ich auch schwimmen. Und das hat bei mir in meinem Leben irgendwie ein paar Mal ganz gut funktioniert. Und insofern hatte ich auch das Selbstvertrauen zu sagen, okay, irgendwie kriegst du das schon. Ich hatte zwar keinen Plan, also ich habe gekündigt bei Gabal, weil ich wirklich kündigen wollte, ohne Plan B in der Tasche. Aber mit dem Selbstvertrauen, irgendwas machst du schon daraus. Mal gucken, was so kommt. Ja. Es gab Nikolaus Enkelmann, auch ein ganz wichtiger Autor übrigens, der von Gabel, von dem ich auch viel gelernt habe, der hat zum Beispiel gesagt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Und das hat sich für mich immer wieder bewahrheitet, dass dem auch so ist. Und auch diesmal wieder. Ja. Also ich hatte zwar keinen Plan, aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Und was ich glaube, was noch wichtig ist, noch zwei Sachen sind wichtig. Einmal muss man wissen, wo man gut ist und wo man nicht gut ist. Also man muss seine Stärken und seine Schwächen kennen. Was kann man vielleicht besonders gut und mag es auch gerne machen? Und was findet man vielleicht nicht so gut und möchte es nicht so gerne machen? Ja? Und dementsprechend kann man sich ja auch seinen Job stricken oder aussuchen. Wenn man selbstständig ist, kann man ihn, finde ich, auch stricken. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Und wenn ich sonst noch raten sollte, wenn jemand diesen Sprung in die Selbstständigkeit wagen sollte, ich habe gerade in der Familie auch so einen Fall, wo ich das also auch tue, wo ich sage, so, wenn du einen schönen Job hast, würde ich es nicht unbedingt so machen, wie ich es mache, also einfach kündigen so und Schluss, sondern, und so habe ich es eigentlich auch nicht gemacht, ich komme da gleich drauf zurück, sondern versuchen, so ein bisschen zweigleisig zu fahren. Also erstmal zu gucken, in welche Richtung kann das dann gehen? Mhm. Ja, in welche Richtung, was mag ich denn gerne machen? Wo gibt es spannende Jobmöglichkeiten, wo ich mich selbstständig machen kann? Wo ist auch der Markt dafür da? Ich habe es auch ein bisschen so gemacht, denn ich habe diesen Autorenworkshop, den ich anbiete, den habe ich parallel zu Gabal gemacht. Überhaupt gar nicht in der Absicht, mich damit selbstständig zu machen damals, sondern weil ich gemerkt habe, dass der Markt das einfach braucht. Man hat als Lektor zu wenig Zeit, um sich um die Autoren zu kümmern und denen wirklich zu raten. Und das wollte ich mit diesem Autorenworkshop ein bisschen auffangen. Und das hat auch super gut funktioniert. Aber gleichzeitig habe ich damit natürlich getestet, was ich kann, wenn ich so ganz ohne Gabal dastehe. Mhm. Ja, und das hat ziemlich gut funktioniert. Und da habe ich gedacht, ja, zur Not mache ich halt irgendwie so ein paar Workshops. Und nein, ich wusste schon auch, was ich kann. Ja. Mhm.
Gab es denn in deinem Familien- oder vielleicht weitergefasst Vertrauenskreis Personen, die dir davon abgeraten haben?
Also meine Eltern, die sind aber nun eben auch ein Tucken älter und bürgerlich, sehr bürgerlich. Ja, die haben natürlich gesagt, mein Mädchen, das kannst du doch nicht machen mit 55, ja. Gabal ist doch toll, der ist doch super, der Job, ja. Du hast doch alle Freiheiten, du kannst von zu Hause aus arbeiten. Also die waren so ein bisschen skeptisch natürlich, aber so wie Eltern eben auch sind. Also die sind natürlich dann auch vielleicht auch ein bisschen konservativ und haben ein bisschen Angst auch, dass man vielleicht zu große Risiken eingeht und so weiter. Ansonsten haben mir Freunde durchaus auch zugeraten. Also, ja. Mhm.
Also auch zugeraten, aber ich meine, was hat das mit dir gemacht, wenn deine, ich meine, klar, der Elterninstinkt ist so, wie er ist, aber hat dich das bewegt oder hat dich das beeinflusst, wenn deine Eltern dir quasi davon abgeraten haben?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Aber auch, was die Freunde gesagt haben, auch nicht.
Also auch das Zusagen nicht.
Die Freunde haben das lange gesagt. Ja, wenn ich so von Gabal mal erzählt habe, Ärger, und ich habe mich mit meinen Freunden darüber unterhalten, dann haben sie gesagt, Mann, ja, du musst immer, mach dich doch selbstständig. Die haben immer gesagt, mach doch selber einen Verlag, ohne zu wissen, was das bedeutet. Das hat mich während dieser vielen Gabal-Jahren nicht beeindruckt, als sie das gesagt haben. Das hat mich auch zum Schluss nicht beeindruckt. Also, und was meine Eltern gesagt haben, hat mich auch nicht beeindruckt. Also ich wusste, dass mein Schritt richtig ist, dass ich auch was draus machen kann. Wusste ich auch. Ich war safe finanziell. Ich war frei. Ich konnte experimentieren, mich ausprobieren, ganz neue Sachen machen. Ja, ich fand das alles super spannend. Aber bei den Entscheidungen ist es so, ich brauche vielleicht ein bisschen dafür, aber wenn ich die dann getroffen habe, dann steht die auch. Also dann ist es mir auch ziemlich egal, also was da drum zu passiert. Also Gabel hat natürlich probiert, irgendwie mich auch zurückzuhalten von diesem Schritt. Aber das war dann zu spät. Also wenn eine Entscheidung bei mir gefallen ist, dann bin ich, glaube ich, so ein richtiger Hesse, dickköpfig.
Ach, dafür sind die Hessen bekannt. Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, doch.
Okay. Eine ganz andere Frage. Was wolltest du denn als Kind werden?
Als Kind? Ach, ich weiß gar nicht. Was wollte ich denn werden? Ich glaube, ich wollte Stewardess werden, so wie alle Mädels damals.
Was hat denn der Wunsch, Stewardess zu werden, mit der Programmleiterin eines Verlages oder der selbstständigen Autorencoachin zusammen? Oder gemeinsam?
Das ist eine aber echt gute Frage. Da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Was hat eine Stewardess mit einer Lektorin gemeinsam? Ja, nicht so ganz viel, ne?
Das ist die Frage.
Ja. Ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Was haben die gemeinsam? Ja, doch, wir haben was gemeinsam. Es sind beides serviceorientierte Berufe. Mhm. Also ich betrachte das Lektorat als Service an dem Autor. Ich kann mich zurücknehmen. Ja, so der Autor ist derjenige, der auf dem Cover steht. Und deshalb steht er auch immer im Mittelpunkt. Es geht um den Autor, es geht um seinen Inhalt. Und ich kann mich, glaube ich, ziemlich gut zurücknehmen. Mhm. Und das macht eine Stewardess, glaube ich, auch, ne? Dass sie so.
Ja, der Kunde oder der, wie nennt man es? Der Passagier ist König, quasi, ne?
Genau, der Fluggast ist, ne, so, darum geht's. Ja, dass es dem gut geht und ja, dass er gut versorgt wird. Mhm. Ja, spannende Frage, witzig, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Cool.
Gibt's denn, ich meine, das ist letztendlich, geht die Frage in eine ähnliche Richtung. Wenn du so zurückblickst auf die Station deines Lebens, gibt's sowas wie einen roten Faden in deinem Leben?
Ja, das ist dieses Ding, dass ich solche Sachen gemacht habe, wo mir viele andere abgeraten haben und wo ich aber dachte, nö, das ist schon genau richtig. Also ich wann war das denn? 2012 zum Beispiel war ich 2 Monate in Los Angeles und habe von dort aus gearbeitet, weil ich das einfach ausprobieren wollte. Ich habe gedacht, ich habe einen Job, das kann ich vom Homeoffice aus machen. Wieso kann ich das nicht von irgendwo aus der Welt, auf der Welt machen? Und dann habe ich mir Los Angeles ausgesucht, weil die Zeitverschiebung mit 9 Stunden ist schon ziemlich extrem. Also, wenn ich das von Los Angeles aus machen kann, kann ich das eigentlich von überall auf der Welt aus machen. Ja, und dann haben die, also das war... Da war Gabel ganz toll, Herr Jünger und Frau Rosengarte waren beide einverstanden und fanden das spannend, auch wenn sie vielleicht erstmal so ein bisschen komisch geguckt haben oder geschluckt haben, aber die waren fanden das gut. Hier zu Hause war das eher so ein bisschen anders. Mein Mann fand das erstmal nicht so ganz gut und meine Freunde haben auch gedacht, was ist denn jetzt in die gefahren? Ja, jetzt gibt das jetzt einen Selbstfindungstrip in Kalifornien, nicht in Indien, aber in Kalifornien und kommt die überhaupt wieder und so Zeug und das beeinflusst und beeinträchtigt mich überhaupt gar nicht, solche Sachen. Mhm. Ich mache das dann. Also für mich fühlt sich da, wenn sich das für mich goldrichtig anfühlt und dieses Gefühl habe ich dann in solchen Momenten, dass es genau das Richtige, genau die richtige Entscheidung ist, dann mache ich das auch so. Und dann ist es mir egal, was jemand sagt. Mhm.
Gibt es einen Rat, den du der 18-jährigen Ute geben würdest?
Es gibt einen Rat, den ich der 18-jährigen wie auch der 57-jährigen Ute immer wieder gebe, die Dinge leichter zu nehmen. Also ich glaube, dass ich ein sehr ernster Mensch bin, und so ein bisschen mehr Leichtigkeit und Wurstigkeit, sag ich mal. Wie sagen die Bayern, glaube ich, Wurstigkeit. Die habe ich gar nicht. Ich habe überhaupt keine Wurstigkeit. Mhm. Aber ich glaube, das ja, wäre ganz gut. So ein bisschen was davon, ab und zu.
Wenn wir den Ausblick in einen deiner Autoren-Workshops wagen, was ist denn das größte Problem deiner Kunden?
Das größte Problem ist, dass sie nicht wissen, wie Verlage funktionieren. Also Verlage sind Blackboxes. Ja, man weiß als Autor, auch wenn man mehrere Bücher geschrieben hat, weiß man trotzdem nicht, was tun die eigentlich da drin, nach welchen Kriterien funktioniert es, wie sind Abläufe, Prozesse, was machen die überhaupt? Und sie haben die Marktfähigkeit ihres Produktes nicht genügend im Auge. Also Autoren sind meistens inhaltsverliebt. Das müssen sie auch sein, ja, weil sonst kannst du kein Buch schreiben. Also ein Buch zu schreiben ist ja eine anstrengende Geschichte. Du weißt es, du hast selber eins geschrieben, beziehungsweise mehrere ja inzwischen. Also da muss man sich schon ein paar Stündchen auf den Hosenboden setzen. Er schreibt sich nicht von alleine. Und um da durchzukommen, muss man schon auch überzeugt und begeistert sein von dem eigenen Inhalt. Für die Buchproduktion hinterher, für die Vermarktung ist das, kann das aber kontraproduktiv sein. Wenn man zu dicht mit den eigenen Inhalten verwoben ist, dann muss man ein Stückchen zurücktreten und eben auch mal so einen Marketing- und Marktblick auf sein eigenes Produkt werfen. Und da habe ich so ein Konzept entwickelt, unterschiedliche Schritte. Also, ja, was ist der, also solche Fragen, was ist die Zielgruppe? Mach dir mal Gedanken über deine Zielgruppe. Versuch ganz genau zu sagen, wer wird das Buch hinterher lesen? So eine Persona hilft zum Beispiel auch beim Schreiben, wenn ich mir das vorstellen kann. Und das möglichst präzise zum Beispiel zu definieren. Oder was ist der USP deines Buches? Oder beschreib dein Buch in 3, 4 Sätzen. Weil das musst du hinterher tun, wenn dich jemand fragt. Mhm. Ja, du hast ein Buch geschrieben, da kannst du gerade mal den Titel sagen. Und dann musst du aber in 3, 4 Sätzen erzählen können, um was es geht. Mhm. Und solche Sachen. Ja, also das exerzieren wir so ein bisschen durch in dem Autoren-Workshop. Und da sind viele Aha-Momente bei. Und die müssen das dann auch selber gleich umsetzen und das, was ich denen theoretisch erzähle. Dann bekommen sie so Coaching-Fragen sozusagen dazu, so Paper, und müssen das dann auf ihr eigenes Projekt anwenden. Zum Teil auch mit Gruppenarbeit, also wo die Gruppe ein bisschen als Feedbackgeber nutzen können. Und das funktioniert gut. Also die sind immer sehr happy, wenn die da rausgehen, die Leute.
Wie viele Teilnehmer hat so ein Workshop?
Maximum sind 15, 16. Dann wird es zu intensiv, also dann wird es auch zu gruselig.
Gibt es Teilnehmer, die ja, die so die Befürchtung haben, dass wenn sie, weiß ich nicht, eine gute Buchidee haben, die teilen könnten? Also gibt's, ist das, kommt das häufig vor?
Ja, das gibt es manchmal. Und witzigerweise ist es auch zum Teil angebracht. Wenn ich ein Thema habe oder auch eine Titelidee, die gerade so ein bisschen in der Luft liegt. Also nehmen wir jetzt das Thema Digitalisierung. Ja, ist also im Moment ja Digitalisierung das Thema überhaupt. Es gibt auch schon ganz viele Bücher. So, und wenn ich da einen super duper Titel habe, dann würde ich die in so einem Workshop auch nicht verraten. Dann würde ich ihn schützen lassen, ja, still und heimlich, und das nicht an die große Glocke hängen. Das ist auch mein Rat, den ich den Autoren gebe. Wenn es sehr speziell ist, ja, und man, ich sag mal, also viele Autoren haben ja auch irgendwie ein eigenes Programm, das dann schon mal genauso lautet oder so, dann kann man das ruhig auch kundtun. Und eigentlich ist es natürlich so, dass so ein Autorenworkshop ein geschützter Rahmen ist. Ja, jeder hat im Prinzip die gleichen Bedenken, und ich habe es noch nicht erlebt, dass daraus irgendwas Komisches erwachsen wäre. Mhm. Also man ist sich auch sehr, sehr nah da und wächst irgendwie ziemlich gut zusammen. Das ist immer eine ganz tolle Gruppe. Mhm.
Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, wie ich mit Schreibblockaden umgehe. Ich kann mit der Frage häufig nichts anfangen, weil ich das glücklicherweise so nicht kenne. Also wenn ich ein Projekt verfolge oder an etwas arbeite, dann mir fällt das relativ leicht, da in meinen Flow zu kommen. Gibt's denn da basierend auf deiner Erfahrung, gibt's so ein Geheimrezept, wie jemand mit einer Schreibblockade umgeht?
Ja, es gibt ganz viele, also es gibt nicht ganz viele, aber es gibt schon so ein paar Möglichkeiten. Also man muss in den Fluss kommen. Und insofern, also Schreiben kommt durch Schreiben, ja, man muss sich ein bisschen warm schreiben. Das kann man dann in diesem Moment nicht, aber auch, wenn man einfach zu viel im Kopf hat. Also im Kopf ist irgendwie alles durcheinander und man kriegt es nicht auf Papier. Und es gilt dann einfach etwas zu schreiben, was weniger anspruchsvoll ist. Ja, man nimmt sich irgendein Wort, zu dem man auf jeden Fall was sagen kann. Also ich gucke zum Beispiel gerade in den blauen Himmel hier in meinem Büro. Man nimmt das Wort oder die beiden Wörter blauer Himmel und ich schreibe assoziativ alles, was mir zum blauen Himmel einfällt oder zum Blau einfällt oder zu Himmel einfällt, ganz egal. Hauptsache, man kommt so ein bisschen ins Schreiben und über das Schreiben löst sich die Blockade. Ein anderer guter Tipp ist natürlich, damit es nicht dazu kommt, ist, tägliche Schreibübungen zu machen, auch wenn das nur Kleinigkeiten sind, aber das ist auch das, was man bei den Klassikern zum Beispiel immer liest, ne? Wenn die so Thomas Mann oder Hemingway auch, die ihre festen Schreibzeiten hatten, feste Schreibrituale, feste Schreiborte auch, ist auch ganz wichtig, der feste Schreibort, dass man sich ja solche Rituale einfach zulegt. Ganz wichtig ist auch, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast beim Schreiben, ich empfehle immer den normalen Arbeitsplatz und den Schreibplatz getrennt zu halten. Also nicht da, wo du Mails machst, ja, und wo du deinen Job machst und wo dein Telefon ist und so. Nicht da schreiben, auch wenn da der Computer steht, ja, schon klar. Aber sich einen anderen Schreibort zu suchen und den auch beizubehalten, weil wenn du dann dich dahin bewegst, ist das ganze Setting schon so, dass du mental, kopfmäßig, wie auch immer, körperlich, keine Ahnung, was da alles eine Rolle spielt, dass du dann gleich wieder drin bist. Und du hast natürlich keine Ablenkung durch Mails, die dann reinploppen oder Telefon, was läutet.
Das habe ich letztens bei einem Vortrag über Schlafen gehört, dass das Schlafzimmer wie so eine Art heiliger Raum sein sollte, damit die neuronalen Verknüpfungen direkt sagen, okay, jetzt gleich wird geschlafen, ja. Das hilft scheinbar beim Einschlafen. Ich selbst mache in dem Sinne alles falsch. Ich schreibe und arbeite an einem Schreibtisch, der in meinem Schlafzimmer steht. Und bewege mich quasi, wenn ich mitten in einem Projekt, in einem Schreibprojekt, bewege ich mich quasi nicht mehr, mehr als ein paar Meter von dieser Stelle entfernt.
Okay, gut. Aber das Fernsehen steht nicht im Schlafzimmer.
Fernsehen steht gar nicht in der Wohnung, existiert gar nicht.
Gut.
Klasse. Ich habe zum Abschluss, Ute, so zwei Rubriken, die dich noch mal fordern. Und zwar sind das einmal die Halbsätze. Ich würde einen Satz beginnen und du beendest ihn spontan. Und das zweite sind die Assoziationen, das heißt, dann wird es noch kürzer. Ich schmeiß dir einfach einen Begriff zu und du reagierst so kurz oder so lang, wie du möchtest, darauf. Bist du bereit?
Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Sind wir mal gespannt. Probleme löse ich, indem ich
mache.
Was andere Leute über mich sagen,
interessiert mich meist herzlich wenig.
Selbstbewusstsein gewinne ich durch.
Selbstbewusstsein gewinne ich durch Erfolge.
Für mich ist es eine Herausforderung.
Ja, was Neues zu machen, das, was ich noch nie gemacht habe.
Dann kommen wir zu den Assoziationen. Bestseller.
Ein schwieriger. Und oft missbrauchter Begriff.
Neugier.
Ja, das ist eine meiner Stärken, vielleicht auch eine Schwäche.
Tim Ferriss.
Spannender Typ. Kann man sehr viel von lernen.
Selbstständigkeit.
Macht Spaß.
Das ist doch ein Schönes Schlusswort.
Ja, wunderbar.
Nochmal ausdrückliches Dankeschön an dich und deine Expertise, die du mit uns teilst. Und ich danke dir für das Gespräch.
Ja, ich danke dir auch herzlich. Und waren spannende Fragen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Super, danke. Übrigens, alle relevanten Links und Buchempfehlungen, die in dieser Folge vorgekommen sind, findest du in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du mich mit einer positiven iTunes-Bewertung unterstützt. Und falls du eine Andersmacherin oder einen Andersmacher kennst, freue ich mich natürlich über einen Hinweis. Kontakt zu mir kannst du über die üblichen Kanäle aufnehmen, über meine Webseite, mein Xing- oder LinkedIn-Profil oder bei Facebook und Instagram. Ich wünsche dir eine produktive Woche. Bis bald, dein Aaron.